Schon gehört.
Schon gehört.
Alles, was uns bewegt.
Wichtige Themen kompakt aufgearbeitet.
Es gibt einen Song der Band Kraftwerk namens Autobahn und eigentlich besteht der Text fast nur aus einem Satz. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Guter Song, das Problem ist nur, oft steht man einfach auf der Autobahn. Kein Fahren, dafür viele Stunden Stau und sehr viele reißende Geduldsfäden auf Deutschlands Straßen. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir diesem Phänomen mal etwas genauer auf den Grund, erklären, wo es am schlimmsten ist und wie viel uns das kostet, überlegen, wie es besser werden könnte und schauen in die Zukunft. Worauf können sich die Autofahrerinnen und Autofahrer demnächst einstellen? Dazu spreche ich zuerst mit meinem Kollegen Josef Karg aus der Bayern-Redaktion und im Anschluss mit Dominik Durner aus der Lokalredaktion Eichach-Friedberg. Das ist Schon gehört, alles, was uns bewegt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Lena Bammert und zu Gast ist jetzt mein Kollege Josef Karg aus der Bayern-Redaktion. Hallo Josef, danke für deine Zeit.
Hallo Lena, gerne.
Ich habe hier eine Auswertung des Verkehrsdatendienstleisters INRIX vorliegen. Und demnach standen Pendlerinnen und Pendler letztes Jahr durchschnittlich 43 Stunden im Stau. Also pro Jahr gehen dann tatsächlich fast 2 Tage mit Warten im Auto drauf. Und ich wollte jetzt einfach mal starten mit der Frage, damit alle Hörerinnen und Hörer jetzt schon mal sympathisieren oder neidisch sein können. Josef, was ist denn deine Rekordstauzeit?
Meine ist gar nicht so lang. Ich glaube so 1-2 Stunden. Wenn ich mich richtig entsinne, so auf Heimfahrt Gardasee war das mal, als es dicht war. Auch auf dem Weg nach Berlin stand ich schon mal länger im Stau und natürlich rund um München steht man oder in München steht man regelmäßig im Stau. Weiß nicht, ob du es weißt, Lena, der längste Stau erstreckte sich am 16. Februar 1980. Der war 176 Kilometer von Lyon nach Norden Richtung Paris. Und ein anderer, der mir noch einfällt, ist auch schon so zur deutschen Einheit 1990. Da waren 18 Millionen Autos gemeldet, die Stoßstange an Stoßstange da dahin gerochen. Ja, und wie gesagt, wer den Stau liebt, der kann jeden Nachmittag an der Münchner Ostumgehung vor dem Allacher Tunnel erleben. Und ich empfehle es aber keinem.
Ich würde das auch keinem empfehlen. Ich bin auch sehr froh. Ich kannte die Zahlen zu dem längsten Stau noch nicht und bin aber auch sehr froh, dass wir da beide nicht drin gesteckt haben. Aber das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wieso muss das denn überhaupt sein mit dem Stau? Also warum passiert der überhaupt? Wer ist verantwortlich? Was sind denn die Ursachen dafür?
Ja, wer verantwortlich ist, natürlich schwer zu sagen. Aber platt gesagt entsteht ein Stau dadurch, dass mehr Autos auf einem Streckenabschnitt einer Straße hineinfahren, als wieder herausfahren. Irgendwann ist dann die Kapazität der Fahrbahnen überschritten und es kommt zum Stillstand. Gründe gibt es viele. Also eins ist ein zu hohes Verkehrsaufkommen, klar. Beispielsweise im Berufsverkehr. Anderes, können Engstellen sein durch Baustellen, die den Verkehrsfluss stören. Oder es gibt auch so spontane Störungen natürlich wie Unfälle. Und dann gibt es noch sowas, ein schönes Wort, das ist der sogenannte Phantomstau. Im Prinzip ist das ein physikalisches Phänomen. Es gibt mehrere Physiker, aber zwei, die ich nennen wollte, den Michael Schreckenberg und seinen Kollegen Nagel, die beschreiben dieses Phänomen des Phantomstaus erstmals Anfang der 90er Jahre. Und es gibt sogar, das heißt das sogenannte Nagel-Schreckenberg-Modell. Das heißt, wechselt ein Auto die Spur oder bremst leicht ab, dann reagiert das nächste etwas stärker und das übernächste noch stärker. Und so setzt sich das fort nach hinten und setzt so eine Bremswelle fort, bis schließlich alle stehen, dann ist Stau.
Das ist ja total interessant. Stau als wissenschaftliches Objekt, wusste ich auch noch nicht.
Ja, ja. Da gibt es diverse Studien dazu.
Jetzt sagt der ADAC, dass Bayern zu den staureichsten Bundesländern gehört, also Platz 2 nach NRW. Die Zahl der gemeldeten Staus ging aber tatsächlich leicht zurück um 4%. Man vermutet, weil es fast 800 weniger Baustellen gibt als letztes Jahr, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, dass das einfach auch ein Grund für Stau sein kann. Wie sieht es denn in der Zukunft aus?
Also mit den Baustellen, das ist, je mehr gebaut wird, umso mehr Staus. Das ist einfach eine Logik, die ist zwingend. Aber mal so grundsätzlich formuliert, werden sich den Schätzungen zufolge eigentlich eher mehr Fahrzeuge auf den Straßen bewegen als weniger. Da kommt wieder der erste erstens, was ich gesagt habe, je mehr Fahrzeuge, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Stau gibt. Da der Bau der neuen Straßen in den vergangenen Jahrzehnten nicht mit der Zahl der Fahrzeuge, also der Zunahme der Fahrzeuge, Schritt gehalten hat, dazu kommt ein zunehmender Transitverkehr. Im Grunde genommen haben die Staus hier in der Republik schon zugenommen. Das wird sich in den kommenden Jahren, glaube ich, auch nicht ändern. Denn die langfristigen Prognosen des Bundesverkehrsministeriums gehen zumindest mal von deutlichem Wachstum des Güterverkehrs auf der Straße aus, der ja die Straßen, vor allem die Autobahnen, besonders belastet. Und dann der ADAC wiederum weist darauf hin, dass es einen immensen Sanierungsbedarf der Verkehrsinfrastruktur gibt. Und das führt natürlich wiederum zu mehr Baustellen. Und mehr Baustellen, haben wir ja gerade schon gehört, wird mehr Stau. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich, vielleicht auch 10 Jahren, wird sich die Stausituation eher verschärfen als verbessern. Eine Möglichkeit wäre, die Baustellen vielleicht schneller zu bauen, als es im Augenblick geschieht. Aber noch gibt es keine politischen Aktivitäten in diese Richtung.
Ich bin bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch auch auf das schöne Wort Staufolgekosten gestoßen. Also da geht es natürlich auch um den Zeit- und Produktivitätsverlust, aber auch um sowas wie gestiegene, also dann gleichzeitig mehr Ausgaben für Treibstoff, mehr Verschleiß an den Autos etc. Und diese Staufolgekosten lagen in Deutschland, ich habe das mal nachgeschaut, letztes Jahr bei 3,6 Milliarden Euro. Das ist auch ein Zuwachs im Vergleich zum vorherigen Jahr um 14%. Es geht in Staus nicht nur Geduld und Lebenszeit verloren, sondern tatsächlich auch einfach Geld. Deswegen dachte ich mir, wir sprechen jetzt gerne auch über Lösungen. Was muss denn besser werden? Was kann besser werden? Was ist denn vielleicht auch geplant?
Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Das ist, ich weiß nicht, ob du die INRIX-Zahl wahrscheinlich hast, also von dem Verkehrsdatendienstleister. Mhm. Also der zeichnet alle Daten rund um den Verkehr so auf, damit man überhaupt weiß, worüber man diskutiert. Und der hat das berechnet, dass die alleine für Pendler die Staus 3,2 Milliarden Euro kosten. Die Kosten für die Volkswirtschaft, die hat mal die Universität Köln berechnet, und die sind dann sogar 80 Milliarden Euro pro Jahr. Also 80 Milliarden ist schon ein staatlicher Betrag. Darin enthalten sind dann Arbeitszeitverlust, erhöhter Spritverbrauch und so weiter, Unfallkosten. Es ist aber wichtig zu beachten, dass, wie gesagt, diese Schätzungen, diese Studien immer von der verwendeten Methodik und den Datenquellen abhängen. Also die kann man nicht so auf dem Euro genau immer runterbrechen. Der INRIX analysiert beispielsweise die Daten von den vernetzten Geräten und Fahrzeugen, und die Uni Köln stellt es noch auf eine breitere eben volkswirtschaftlichen Aspekt ab. Also besser machen kann man eine ganze Menge. Die Infrastrukturebene beispielsweise kann man verbessern, indem man so gerade rund um die Metropolen so Verkehrsflussmanagementsysteme, die meisten kennen die ja, die so über diese über die Autobahnen gebaut sind, die dann die Geschwindigkeit managen, weil nämlich es auch wieder physikalisches Phänomen, diese Geschwindigkeitsharmonisierung dazu führt, dass mehr Fahrzeuge auf diese Fahrbahnen gleichzeitig passen, als wenn alle immer nebeneinander kreuz und quer durcheinander fahren. Insofern würde auch ein Tempolimit helfen. Viele Länder machen das schon. Bei uns hat sich politisch noch nicht durchgesetzt. Und auf der anderen Seite wäre natürlich eine Möglichkeit, einfach mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Aber das ist in Deutschland auch nicht so einfach, da die Kapazität des deutschen Schienenverkehrs auch ziemlich ausgelastet ist. Man könnte auch den ÖPNV weiter ausbauen, um Autos von der Straße weg zu bringen. Und natürlich kann man auch die Zahl der Baustellen reduzieren oder sie einfach auch schneller bauen mit mehr Leuten, dass sich das nicht immer über Monate, teilweise Jahre hinzieht. Am Ende würden natürlich auch mehr Straßen helfen. Wobei die Straße ist ein zweischneidiges Schwert. Denn wo Straßen gebaut werden, entsteht meistens am Ende wieder mehr Verkehr. Also Experten sehen das kritisch. Ein entscheidender Grund durch den Bau neuer Straßen fahren, und das ist nachgewiesen, mehr Leute mit dem Auto weil die Straße dann natürlich wieder attraktiver wird im Vergleich zu den anderen Verkehrsmöglichkeiten. Und es geht schneller und der öffentliche Nahverkehr wird dann auch meistens weniger genutzt. Das Phänomen haben wir hier eigentlich in Augsburg direkt vor der Haustür auf der A8 nach deren dreispurigen Ausbau. Der Verkehr inzwischen auch dort wieder stark zugenommen hat, gerade in den Zeiten der Rush-Hour, wenn die Pendler unterwegs sind nach München oder sonst wohin.
Ich finde dieses Phänomen auch total interessant, das du gerade beschrieben hast, also dass, wenn Straßen ausgebaut werden, wird auch mehr Auto gefahren, bedeutet wiederum mehr Staugefahr. Das nennen Experten ja auch so den Teufelskreis der Verkehrsplanung. Deswegen wollte ich dich da auch gleich noch fragen, ob jetzt mal ganz provokativ gefragt, die einzig langfristige Lösung, um Staus zu bekämpfen, wäre insgesamt weniger Autos auf den Straßen dann?
Das wäre sicherlich das Einfachste, ja. Aber das ist halt auch unwahrscheinlich, weil wir immer noch von einer Wirtschaft leben, die wächst, wachsen soll, damit es Wohlstand gibt. Und wo die Wirtschaft wächst, wächst auch der Verkehr. Insofern ist es, was ich vorher gesagt habe, diese ganzen Dinge, wenn Leute, die mit dem Rad zur Arbeit fahren könnten, mit dem Rad fahren würden, dann würden diese Autos wegfallen. Wenn wir in bestimmten Gebieten mehr ÖPNV hätten, würden diese Autos wegfallen. Wenn wir nicht 5-mal im Jahr in Urlaub irgendwo hinfahren würden, würden dieser Verkehr wegfallen. Also wenn der Verkehr ein Stück weit rationaler wäre, er ist aber sehr emotional gesteuert im Augenblick, dann glaube ich, könnte sich dieses Stauphänomen reduzieren. Ich behaupte aber mal, dass das sich in den nächsten Jahren noch nicht auswirken wird. Das wird aber irgendwann mal kommen, weil es werden irgendwann mal die Maschinen übernehmen. Ja. Und ich glaube, das heißt autonome Fahren. Es wird schon in vielen Städten, auch in den USA, geprobt. In Deutschland ist es schwieriger, aber auf den Autobahnausschnitt der A9 so zwischen Ingolstadt und Richtung Nürnberg, da gibt es sowas schon, also da kann man schon autonom fahren. Das wird, glaube ich, bis sich's durchsetzt, noch unterschiedlich 20, 30 Jahre dauern, weil es nicht ganz einfach ist. Aber dann wird das Autofahren sozusagen entemotionalisiert. Dann ist nicht mehr der Fahrer, der Cowboy, der wie früher am Pferd sitzt und wie wild über die Ebene galoppiert, sondern dann hat es eine Maschine. Und der gibst du bestimmte Dinge ein und da hält sie sich dran. Das heißt, auf den Straßen, auch auf den heutigen Straßen, wird der Verkehr dann deutlich geordneter fahren. Es wird nicht diese irren Überholmanöver geben von Leuten, die glauben, sie müssen es sich geben, oder diejenigen, die sehr hektisch unterwegs sind, sondern diese Maschinen werden die Autos steuern. Das wird anfangen mit den LKWs, ja, dass die in Zügen fahren werden. Die sind dann aufeinander, mit Daten aufeinander abgestimmt und fahren hintereinander und sind am Ende schneller am Ziel, als wenn die dauernd links und rechts überholen. Dann, glaube ich, wird das schon mit den Autobahnen und Straßen, die wir haben, ein Stück weit einfacher. Man könnte auch theoretisch noch ganz was anderes machen. Man könnte die LKWs, die ja sowieso eigentlich zu schwer sind für unsere Autobahnen, weil die deutlich höheres Gewicht da drauf bringen, man könnte für die so separate Parallelspuren bauen, ist allerdings wahnsinnig teuer und darum relativ unwahrscheinlich. Aber das autonome Fahren, das wird den Verkehr entemotionalisieren, es wird rationaler. Es werden sich auch vielleicht nicht mehr so viele Leute ein Auto kaufen, weil das Auto nicht mehr so stark Statussymbol ist, wie es früher war. Und darum ist es wahrscheinlich, dass in der Zeit, in der das Auto entemotionalisiert wird, am Ende auch der Verkehr abnehmen wird, er rationaler wird und es dann auch weniger Unfälle, weniger Staus und so weiter geben wird.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, manche Lösungen sind politisch auch einfach noch nicht durchgesetzt, konnten sich die Politikerinnen und Politiker nicht drauf einigen, zum Beispiel beim Tempolimit auf Autobahnen. Worauf sie sich aber einigen konnten, ist ja zum Beispiel das sogenannte Sondervermögen für Infrastruktur. Das wurde jetzt nach der Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht, also über 500 Milliarden Euro für Schulen, Kitas, Forschung, Digitalisierung. Und eigentlich eben auch für Bahnstrecken und Straßen, auch wenn da noch viel rumdiskutiert wird. Hilft das in deinen Augen?
Ja, das wird helfen. Also erstens mal, wenn die Infrastruktur in einem besseren Zustand ist, ist das wichtig. Man wird dieses Sondervermögen brauchen, um Brücken zu bauen. Der Investitionsbedarf liegt bei mindestens 166 Milliarden Euro. Das zeigt schon mal, das ist schon mal eine Menge. Und manche sagen, dass der Gesamtbedarf bei 600 Milliarden Euro liegt in den nächsten 10 Jahren. Insofern ist dieses Infrastrukturprojekt der Bundesregierung macht schon Sinn, wie gesagt, weil Autobahnbrücken sind natürlich wahnsinnig teuer. Das dauert auch sehr lange, um die zu bauen. Und die Autobahnbrücken sind teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Dresden, das war keine Autobahnbrücke, aber das war eine Brücke über die Elbe, die da plötzlich weggesackt ist. Das passiert, wenn Brücken älter werden, dann können die halt mal auch und ja zusammen klappen. Und man stelle sich das mal vor, beispielsweise so Richtung Brenner bei diesen Brücken, die im Augenblick auch saniert werden, das könnte zu schwersten Unglücken führen und das will keiner riskieren.
Dann würde ich jetzt gerne noch einen kurzen Ausflug in die Städte machen, denn wir reden wieder von Daten von INRIX. In den Top 10 der staureichsten Städte des letzten Jahres kommt die erste bayerische Stadt, nämlich nach Düsseldorf, Berlin, Stuttgart und Köln auf Platz 5. Du hast schon gesagt, dass du da auch schon mal im Sog drin warst, nämlich München, mit durchschnittlich 55 Stunden Stau im Jahr. Aber es ist auch wirklich die einzige bayerische Stadt in der Top 10 und dann Augsburg folgt zum Beispiel viel weiter hinten mit 25 Stunden im Stau pro Jahr. Sieht es also zumindest für Bayern Städte ganz gut aus, kann man das so sagen?
Also am Land sieht es generell gut aus in Bayern. Also ich glaube, am Land gibt es wenig Staus und Bayern ist ein Flächenland. Hat auch jetzt nicht die extremen Metropolen, wie es andere, also wie es NRW beispielsweise hat, wo es dann schon enger zugeht. Sagen wir mal, in München gibt es schon jede Menge Staus, eigentlich jeden Tag. Vor allem die Pendler wissen das auch gerade. Und das hängt damit zusammen, dass in München der Ausbau des inzwischen völlig überlasteten Nahverkehrs, des Münchner S- und U-Bahn-System ist 72 errichtet worden, ist dann schon mal in ein, zwei Schüben erweitert worden. Aber eigentlich ist es überlastet und da wird jetzt eine zweite Stammstrecke gebaut und deren Bau geht eigentlich viel zu langsam vorwärts. Zunehmend, da nimmt die Zahl der Fahrradfahrer zu, was ja im Prinzip gut ist, aber das führt natürlich dazu, dass sich die Stausituation, weil auf dem Fahrbahn ist einfach nur ein bestimmter Platz, verschärft. Aber München ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Stadt. In den anderen Städten wie Nürnberg oder Augsburg ist es relativ, da gibt es auch Staus, aber das ist relativ übersichtlich. Und hier regen sich die Leute auch über Staus auf, wenn gerade die Zufahrtsstraßen in Augsburg in den letzten Jahren gab es große und lange Baustellen und die waren auch schon nervig. Aber es ist nicht, man kann nicht sagen, dass es eine hochproblematische Situation ist. Zu bestimmten Zeiten, wie in der Rush-Hour, kann man auf der Friedberger Straße in Augsburg sowas erleben, gerade wenn man von Friedberg her nach Augsburg reinfährt, wo die Straße dann plötzlich von zweispurig auf einspurig wechselt. Auf der B17 werden es auch viele kennen. In Ingolstadt auch noch eine Großstadt, bei der ein Autohersteller ist. Das ist ein ganz witziges Phänomen. Da gibt es immer Stau, wenn Schichtwechsel bei Audi ist. Dann geht dort auf der Ringstraße eine Zeit lang nichts mehr.
Dann passend dazu zum Schluss noch die Frage, auch wenn du zu Beginn gesagt hast, dass du noch eigentlich relativ gut verschont wurdest von ganz großen Staus. Hast du denn irgendwelche Stautipps? Also entweder auch, wie man sie vermeiden kann oder auch, wie man sich währenddessen am besten die Zeit vertreibt?
Also es hängt schon damit zusammen, dass ich da eigentlich mir schon überlege, wann ich Auto fahre. Und ganz einfache Regel zur Hauptverkehrszeit, wenn es nicht irgendwie dringend ist, sollte man nicht Auto fahren, weil die Wahrscheinlichkeit da einfach höher ist. Auch beim Ferienbeginn ist es so, dass es da einfach Zeiten gibt, der ADAC meldet sowas, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, in den Stau zu geraten, auch in längere Staus. Und es darum lohnt es sich eigentlich vor Fahrtantritt so aktuelle Stauprognosen anzuschauen, um alternative Routen zu finden oder vielleicht einer anderen Zeit zu fahren oder Baustellen zu umfahren. Am besten glaube ich aber, man fährt, wo es möglich ist, also nicht am Land, da muss man oft Auto fahren, aber in den Städten, glaube ich, ist da immer noch Luft nach oben. Man fährt mit irgendeiner Form von Bahn oder Bus mit dem Rad oder geht zu Fuß oder sogar mit diesen kleinen E-Rollern. Vor allem bei der Deutschen Bahn kann man natürlich auch mal länger warten müssen. Das ist zwar dann kein richtiger Stau, aber man verbringt auch unnütze Lebenszeit da. Und ich persönlich höre, wenn ich dann schon mal im Stau stehe oder auf den Zug warte, am liebsten gute Musik. Das hilft immer gegen Staukoller.
Was ist für dich gute Musik?
Ja, ich weiß nicht, deine Leute gar nicht so kennen. Post Malone, Mac Miller, das sind so, das ist moderner R&B, leicht gerappt. Das mag ich ganz gerne. Ein bisschen Hip-Hop auch.
Ja, kenne ich.
Ja. Gut, oder?
Ja.
Frank Ocean?
Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen, wie du dazu im Auto dann ein bisschen abrappst.
Ja, also das ist entspannt.
Aber dann vielen Dank, lieber Josef. Ich hätte vielleicht noch als kleinen Tipp, weil ich das sehr logisch, aber auch interessant fand, in diesem speziellen Fall sich tatsächlich auch ein bisschen mit anderen zu vergleichen, weil in den krassen Metropolen, du hast es ja schon angesprochen, läuft es teilweise einfach noch schlechter, das ist ja auch ganz klar. Wir haben die Folge ja mit der Zahl 43 gestartet, also so viele Stunden standen Pendlerinnen und Pendler letztes Jahr in Deutschland durchschnittlich im Stau. Aber international gesehen kommen wir noch relativ gut weg. Also in Städten wie Istanbul, New York, Chicago, London, da ist die durchschnittliche Zeit aufs Jahr gerechnet tatsächlich bei 105 Stunden Stau, also umgerechnet über 4 Tage. Da hilft wahrscheinlich auch die beste Musik nicht mehr so viel. Aber genau, vielleicht hilft dieser Gedanke ein bisschen, wenn ihr euch das nächste Mal im Stau befindet. Vielleicht hilft auch dir, Josef. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Gespräch und für die Expertise.
Ich danke auch. Lena, wir hören uns ein anderes Mal. Danke. Ciao.
Tschüss. Das war mein Kollege Josef Karg. Wir haben jetzt viel auch über Baustellen und Ferienzeit als Verursacher für Stau gesprochen. Es gibt aber leider auch noch einen anderen, denn immer wieder sind auch Unfälle ein Grund für Staus auf Autobahnen. Und über einen besonders schweren, bei dem im Nachgang auch ziemlich viel schief gelaufen ist, möchte ich jetzt noch mit meinem Kollegen Dominik Doner sprechen. Er ist Digitalreporter in der Lokalredaktion Eichach-Friedberg und hat zusammen mit einer Kollegin damals viel und ausführlich über den Fall berichtet. Hallo Dominik, danke, dass du dir die Zeit heute nimmst.
Hallo liebe Lena, vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen einmal kurz zurück und sagen, worum es überhaupt geht. Ende Juni ist es auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem auch ein Lkw-Fahrer gestorben ist. Was ist denn passiert und wie hast du persönlich den Tag erlebt?
Den Tag selber habe ich teilweise im Stau miterlebt. Ich hatte an dem Tag frei, war mit meinem Neffen, meiner Nichte und meinem Bruder im Legoland. Und habe von dort aus auf dem Heimweg mitverfolgt, wie meine Kollegin Carmen Jung einen Artikel nach dem anderen rausgeschossen hat, wo es darum ging, was passiert ist, dass eben ein 59-Jähriger gestorben ist, dass Gefahren gut ausgelaufen ist, dass das beseitigt werden muss, wie hoch die Schäden waren, unter anderem an der Autobahn allein 2 Millionen Euro. Also was passiert ist, ist ein riesiges Unglück. So kurz vor 4 Uhr ist der Alarm bei der Polizei in Augsburg eingegangen, dass da ein LKW auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing in Brand geraten ist. Der ist deshalb in Brand geraten, weil dem LKW-Fahrer, einem 59-Jährigen aus Sachsen-Anhalt, mitten auf der Strecke ein Reifen geplatzt ist, weswegen der dann die Kontrolle über seinen LKW verloren hat, gegen die Mittelleitwand aus Beton geprallt ist und sein LKW daraufhin umgekippt ist. Es hat dann sofort Feuer gefangen. Der ist wohl relativ bald dann auch in diesem Inferno gestorben. Und was so lange gedauert hat, weil die Strecke war dann von 3.40 Uhr bis nach 22 Uhr gesperrt, ist, dass Gefahrengut ausgelaufen ist, das dann erstmal gereinigt und beseitigt werden musste. In diesen knapp 20 Stunden war Feuerwehr, waren die Betreiber Autobahn Plus im Dauereinsatz und haben dann erst gegen 22:30, 23 Uhr die Fahrbahn wieder freigeben können.
Ein weiterer Grund, wieso diese komplette Sperrung eben so lange gedauert hat, und das finde ich auch ein bisschen das Schockierende, ist ja auch, weil es keine funktionierende Rettungsgasse gab, also Polizei und Rettungswagen somit schwer durchkamen. Du hast ja damals auch mit Einsatzkräften gesprochen. Was haben die denn erzählt?
Mit wem ich da im Nachhinein gesprochen habe, war Markus Rietzler, der ist Zugführer für die Feuerwehr Friedberg. an dem Tag im Einsatz war, der dann davon berichtet hat, dass sie mehr als eine Stunde gebraucht haben, bis sie überhaupt beim Unfall waren, weil teilweise 4 LKWs nebeneinander standen. Die A8 ist an der Stelle, wer es nicht weiß, dreispurig plus Standstreifen. Alles war zu. Er ist dann selber zu Fuß vorausgelaufen, hat versucht, eine Rettungsgasse zu organisieren. Er hat dann aber das Glück in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen gehabt, dass der Parkplatz Kirchholz zu der Zeit gesperrt war. Das ist zwischen Friedberg und Dasing an der A8. Und hat da ein paar LKWs rauswinken können, was dann hinten raus diesen Rückstau ein bisschen gelockert hat, sodass auch seine Feuerwehr durchgekommen ist. Aber 3.40 Uhr ist der Notruf eingegangen, 4.45 Uhr waren die dann ungefähr an der Unfallstelle. Es hat einfach viel zu lange gedauert. Was er selber sagt, ist, dass es dem Fahrer mutmaßlich nichts gebracht hätte, wenn sie früher da gewesen wären. Das ist zumindest dieser ganz, ganz kleine Tropfen Trost in diesem Riesenfass namens tödlichem Unfall.
Trotzdem nochmal der Appell, also einfach machen, einfach auf die Rettungsgasse achten. Es rettet im Zweifel Leben. Und wem das nicht reicht, spart, da sind wir wieder beim Thema, tatsächlich auch Stauzeit nach einem Unfall. Jetzt ist die fehlende Rettungsgasse allerdings auch nicht das Einzige, was schiefgelaufen ist an diesem Tag. Also man muss wissen, der von der Sperrung betroffene A8-Abschnitt zwischen Augsburg-West und Dasing, der ist ziemlich busy, also da ist gut was los. Es mussten also wirklich 10.000 Autofahrerinnen und Fahrer umgeleitet werden. Und diese Umleitung wurde auch eingerichtet, nur führte die tatsächlich zu noch mehr Chaos und tatsächlich auch zu weiteren Unfällen. Was war denn da los? Was ist schiefgelaufen?
Wie du schon sagst, da rollen extrem viele Fahrzeuge vorbei. Es sind knapp 90.000 pro Tag, die allein an der Anschlussstelle Friedberg vorbeifahren. Was bei der Umleitung schiefgelaufen ist, also man muss mit Stau rechnen, wenn die A8 vollgesperrt ist. Einfach weil es 3 Spuren sind, die auf direktem Weg von Stuttgart bzw. Karlsruhe nach München führt. Und das hat keine Umleitung im Kreuz, das so auf die Schnelle ableiten zu können. Was da passiert ist, ist, dass die offizielle Umleitung, die über die AEC 25 zunächst nach Friedberg und dann über die B300 an die A8-Anschlussstelle in Dasing hätte führen sollen, dass die teilweise ignoriert wurde. Es hat daran gelegen, dass manche Leute einfach nach Navi gefahren sind und das Navi hat diese offizielle Umleitung gekonnt ignoriert, weil sie diese offizielle Umleitung natürlich auch nicht kannte. Und deswegen sind viele Fahrzeuge und darunter auch der Schwerlastverkehr durch den Friedberger Stadtteil Haberskirch gefahren, der so auf halber Strecke dazwischen liegt. Also es war viel los an diesem Tag. Es ist viel durchgerollt, wo nicht hätte durchrollen sollen. Und es hat dann dazu geführt, dass die Verkehrspolizei die Stränge dann händisch getrennt hat. Die haben dann tatsächlich auch einen Teil durch Haberskirch geführt. Das war aber nicht der Schwerlastverkehr. Der Schwerlastverkehr, der musste dann diese AEC 25 B300 Umfahrung nehmen und hat mehr recht als schlecht funktioniert, wie das halt an einem Tag wie diesem, in dem 20 Stunden lang alle 3 Spuren einer Autobahn, die mit zu den wichtigsten Verkehrssträngen des Landes zählen, wie gut es an einem solchen Tag funktionieren kann.
Der Unfall war Ende Juni, wir nehmen Ende September auf, also natürlich ist die Autobahn mittlerweile nicht mehr gesperrt, es ist wieder freigegeben. Man könnte also meinen, damit ist die Sache erledigt. Dem ist aber tatsächlich nicht so, also bis heute kann man dort nur verringertes Tempo, Tempo 80 fahren, denn der Streckenabschnitt muss komplett saniert werden und ist auch Monate später immer noch nicht fertig. Wieso zieht sich das Ganze denn so lange?
Ja, warum das so lange dauert, hat mehrere Faktoren in dem Sinne. Es ist zum einen die Betonschutzwand, in die der LKW-Fahrer da reingerauscht ist, wo das Problem ist, dass es nicht viele Fachfirmen gibt, die austauschen können. Und nachdem die über einen langen Zeitraum fast ausgebucht sind, ist es ein Problem, da überhaupt einen Termin zu finden. Im Juni war da die Schätzung, dass frühestens September, Oktober diese Betonschutzwand saniert werden kann. In diesem Zeitraum, eben wegen dieses Schutzfaktors, ist Tempolimit 80 vorgeschrieben. Der zweite Punkt ist die Fahrbahn selber. Nachdem der Gefahrengut ausgelaufen ist, sind auch die Betonplatten, die da verlegt sind, beschädigt. Allein in diesem Bereich vom Unfall sind das 30 Betonplatten, die alle ausgetauscht werden müssen. Und was danach noch folgt, ist die Prüfung, ob die angrenzenden Betonplatten nicht auch noch in Mitleidenschaft gezogen wurden, was wiederum auch einen Austausch zur Folge hätte. Auch das dauert.
Also da brauchen die Autofahrerinnen und Autofahrer noch ein bisschen Geduld. Jetzt wollte ich dich zum Schluss aber auch noch fragen, du hast ja auch mit dem ADAC gesprochen. Wie sollte man sich denn in einem Stau verhalten?
Also das Gespräch hat tatsächlich wieder meine Kollegin Carmen Jung geführt, mit der war ich da ein recht eingespieltes Team in diesen sehr beklemmenden Tagen. Nicht zu vergessen, da ist ein Mann gestorben, was auch der ADAC-Experte generell in Staus rät, ist zuallererst auf diese Rettungsgasse zu achten, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Es ist das Wichtigste, dass schnell und unkompliziert Hilfe an diese Unfallstelle rankommt und führt im Endeffekt dazu, dass ein Stau nicht länger dauert, als er müsste. Sein zweiter Tipp ist, nichts tun, Ruhe bewahren, gelassen bleiben, was angesichts eines stundenlangen Staus natürlich leichter gesagt als getan ist. Was jetzt noch die Besonderheit bei dem Fall im Juni war, ist, dass im Umfahrungsstau auf der B300 beispielsweise eine Frau rumgelaufen ist, die Wasserflaschen verteilt hat an LKW-Fahrer und sowas. Das lobt er, sagt auch da wieder, Autobahn ist kein Spielplatz. Man muss halt einfach aufpassen und rät deshalb dazu, dass besonders in heißen Tagen einfach noch eine Flasche Wasser mehr im Auto ist, weil so ein Stau halt immer passieren kann. Aber wie er eben sagt, Ruhe bewahren, auf die Umgebung aufpassen und sich aufzuregen, bringt einen keinen Meter vorwärts.
Ich finde, worüber wir jetzt gesprochen haben, daran kann man gut erkennen, dass viele Dinge eben nicht in unserer Macht liegen, aber andere tatsächlich schon, Stichwort Rettungsgasse. Dominik, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz genau, achtet auf die Rettungsgasse und ich bedanke mich für deine Zeit.
Übrigens, wenn man sich die ADAC-Staubilanz anschaut, kristallisieren sich da noch so zwei Tipps raus. Nicht am Donnerstag fahren und auch nicht am 18. August fahren, denn das war tatsächlich der staureichste Tag letztes Jahr in Bayern. Das lag daran, dass der Tag nach dem langen Wochenende zu Maria Himmelfahrt war und auch kurz vor Ferienbeginn einiger Bundesländer. Da gab es tatsächlich ganze 382 Staustunden auf Bayerns Autobahnen. Also wenn ihr nicht im Stau stehen wollt, hilft es vielleicht Donnerstage, das war der staureichste Wochentag, und den 18. August zu vermeiden. Dann bleibt mir jetzt wie eine echte Morningshow-Moderatorin nur noch zu sagen, kommt gut durch und fahrt vorsichtig. Das war die Folge Schon gehört, alles was uns bewegt an diesem Tag. Danke euch fürs Zuhören, danke an meine Gesprächspartner Josef Karg und Dominik Durner. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr mögt, ist unser Podcast auch nächste Woche wieder für euch da.